Willkommen zu Die Gesundheitswesen, eurem Podcast für mehr Menschlichkeit in der Medizin.
Hallo liebe Gesundheitswesen, ich bin Verena und heute in dieser Folge wird es um das Thema Tod und Sterben gehen. Bevor ich euch unsere heutige Gästin vorstelle, möchte ich euch einen ganz kurzen Absatz aus dem tibetischen Totenbuch vorlesen. Und zwar ist es ein Teil des Vorworts des Dalai Lama. Der Tod ist ein natürlicher Teil des Lebens und wir alle müssen uns ihm früher oder später stellen. Ich sehe zwei Möglichkeiten, wie wir mit dem Tod umgehen können, solange wir noch leben. Wir können ihn entweder ignorieren oder wir können uns der Aussicht auf unseren eigenen Tod stellen und beginnen, indem wir uns eingehend mit ihm befassen, das Leiden, das er uns bringen kann, zu vermindern. Wir können ihn aber in keinem Fall umgehen. Genau das, und zwar, dass wir unserem Tod nicht entgehen können und dass wir alle endlich sind, proklamiert heute Miriam Brenner. Miriam ist Schauspielerin, Moderatorin, Klinikclownin, Musikerin und Komponistin, also sie ist eine Tausendsasserin. Und besonders für uns heute relevant ist, sie ist auch Hospizhelferin und seit Corona arbeitet sie in einem Bestattungsunternehmen. Vor circa einem Jahr hat sie die Plattform Frau Endlich gegründet. Sie bringt regelmäßig Podcasts zum Thema Sterben raus. Der Podcast hat ebenfalls den Titel Frau Endlich. Und sie bietet Workshops zum Thema Sterben und der eigene Tod an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Ich bin so froh, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Herzlich willkommen, liebe Miriam.
Ich bin so froh, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich total.
Wir wollen schon ganz lange über ein Thema sprechen, was vielleicht gar nicht so leicht ist, aber trotzdem dazu gehört, und zwar über den Tod und das Sterben. Und da dachten wir, da müssen wir auf jeden Fall dich dabei haben. Und ich würde gern mit einer Frage starten, was ich mir jetzt auch so in der Vorbereitung ein bisschen überlegt habe. Und das Gesundheitswesen, worum es ja eigentlich in unserem Podcast hauptsächlich geht, und Sterben passt ja auf den ersten Blick nicht so gut zusammen. Was denkst du denn darüber?
Ich finde, das passt total sehr gut zusammen, weil Gesundheit beinhaltet das gesamte Leben, wozu auch eben sowas wie Sterben dazugehört. Also wenn man stirbt, die Sterbephase gehört noch zum Leben dazu. Und alles, was dann danach ist, also quasi alles, was dann mit Eintritt des Todes passiert, das steht dann nochmal auf einem ganz anderen Tablett. Aber ich finde, Tod oder der Umgang mit Sterben und Tod, der gehört absolut zur Gesundheit, zur allgemeinen Gesundheit des Menschen dazu.
Wie siehst du das denn, wenn jetzt eigentlich die medizinischen Behandlungen und eigentlich die Abwendung davon, dass eigentlich Tod verhindert werden soll, sobald jemand ins Krankenhaus kommt, wie kann das denn dann einhergehen damit, dass es unausweichlich ist, dass einfach sehr viele Leute eben auch im Krankenhaus oder nach Eingriffen sterben?
Ich finde, dass es wahnsinnig schwer ist und ich verstehe jeden Mediziner, der sagt, ich habe diesen Eid geschworen, ich möchte Leben retten und es sei auch jedem, also ich bin total dankbar, dass wir so ein Gesundheitswesen haben, wie wir es haben, bis zu einem bestimmten Grad, denn es ist nun mal leider so, dass viele Krankenhäuser, der Großteil der Krankenhäuser oder des Krankensystems, dass das auf Profit aus ist. Das lässt sich nicht leugnen. Und dann fällt es natürlich auch schwer, wenn man selber als Arzt oder Ärztin diesen Wunsch hat, zu helfen, dann den Punkt nicht zu verpassen, wo man einsehen muss, dass jetzt ein Mensch im Begriff ist, zu sterben, dass jetzt quasi der Zenit erreicht ist und dass es dann eigentlich darum geht, wie findet man den Weg für diese einzelne Person, das ist ja auch für jeden ein individueller Weg, wie schafft man es als Gesundheitsmenschen, diesem Mensch den individuellen Weg so angenehm wie möglich zu machen, dass er einen schönen Abschied findet aus seinem Leben.
Wie ist denn deine Erfahrung? Also du bist Hospizhelferin, Sterbehelferin. Vielleicht kannst du mal noch ein bisschen was dazu erzählen, was deine Aufgaben sind, wenn du dann in Hospiz kommst.
Also es gibt ja die Möglichkeit, dass ich ambulant als Hospizhelferin arbeite. Das heißt, dass ich zu den Menschen nach Hause fahre und dort dann auch in ihren privaten Räumlichkeiten bin. Und meistens beginnt dann für mich persönlich die Schicht, sage ich mal, um 9 oder 10 Uhr abends. Und ich bin dann für Nacht- und Sitzwachen eingeteilt. Das Ganze geht dann bis morgens um 6 Uhr. Und ich bin im Grunde dafür da, in den Endphasen, wenn jemand so im Begriff ist, sich zu lösen von seinem Körper, sage ich mal, dass ich versuche, eine gewisse Ruhe auszustrahlen und auch den Angehörigen, die drumherum sind oder auch wenn ich zum Beispiel in einem Altenheim bin und da auch dann Nacht- und Sitzwachen mache, dass das Personal weiß, okay, da ist jemand, der passt auf die Frau Müller auf und guckt einfach, dass jemand, wenn er dann auch in so eine unruhige Phase kommt, was viele Menschen haben, die in der Sterbephase sind, dass sie einfach unruhig werden und dass sie vielleicht nochmal aufstehen wollen. Und dass man da einfach guckt, dass sich da niemand nochmal selbst irgendwie verletzt oder aus dem Bett fällt. Oder eben auch sowas, da muss ich gerade an eine Frau denken, die war einfach ungeheuer unruhig. Die konnte zwar nicht mehr aufstehen, aber die hat die ganze Zeit ihre Decke weggetan, weil sie auch zu heiß wurde. Was auch übrigens so ein Phänomen ist, dass viele Menschen dann, dass es ihnen zu heiß wird oder dass sie immer wissen wollen, wie viel Uhr es ist. Also eine innere Unruhe, die sich da breit macht. Und ich gucke halt einfach, dass ich dann die Decke zum Beispiel dann wegnehme, dass genügend Luft an denjenigen rankommt oder dann Fragen beantworte, wie zum Beispiel, ja, wie viel Uhr ist es, dass ich dann sagen kann, wir haben es jetzt 1:25 Uhr. Oder wenn eine Frau, an die ich eben jetzt, was ich gerade noch gesagt habe, an die ich denken musste, die hat einfach fast die ganze Nacht durchweg das Vaterunser gebetet. Und ist immer an derselben Stelle hängen geblieben. Also die wusste dann irgendwie immer an derselben Stelle nicht, wie es weitergeht. Und ich habe aber versucht, ihr entweder das dann zu sagen, wie es weitergeht, weil ich das Vaterunser zufälligerweise auch kenne, oder habe einfach mit ihr, so wie sie es auch gemacht hat, wieder von vorne angefangen. Ich glaube, ich habe in der Nacht, weiß ich nicht, 100, gefühlt 100 Mal das Vaterunser bis zur Hälfte gebetet. Also sehr unterschiedlich, was man da macht. Und es geht immer darum, wenn ich als Hospizhelferin irgendwo hinkomme, dass ich es tunlichst vermeide, meine eigene Haltung jemandem anderen zu überstülpen, sondern dass ich gucke, was ist jetzt hier gerade da, was ist da für eine Situation, sind es ängstliche Menschen, ist es jemand, der depressiv ist, ist es jemand, der eigentlich ziemlich gut damit umgehen kann, und damit meine ich sowohl die Angehörigen, die Zugehörigen, als auch denjenigen, den es betrifft, und versuche einfach da zu sein. Das hört sich immer so einfach an, aber es ist tatsächlich mitunter das Schwierigste. Einfach nur da sein.
Wieso hast du Nachtschichten? Wer macht es tagsüber deine Aufgabe?
Tagsüber gibt es dann, also man kann sich zumindest in dem Hospiz, wo ich tätig bin, im Christophorus-Hospiz hier in München, kann man sich da einteilen lassen. Und für mich war dieses regelmäßige, einmal die Woche irgendwo hinfahren, war mir irgendwann zu eng. Das heißt, ich habe es mittlerweile lieber, dass ich spontan, ich werde dann tagsüber angerufen, dann heißt es, hey, hast du heute Zeit, heute Nacht eine Nachtwache zu machen? Und dann kann ich sagen ja oder ich kann sagen nein. Und dieses Regelmäßige, das passt jetzt im Moment gerade in meinen Lebensalltag nicht so gut rein. Aber das ist einfach großartig, weil man hat so eine Teamleitung, mit der man dann auch sprechen kann und sagt, okay, vielleicht passt es ja im nächsten Monat wieder, und dann sage ich, ich mache das jetzt einmal in der Woche regelmäßig. Aber die sind einfach froh um jede helfende Hand.
Wird dir dann zu Beginn der Schicht sozusagen, werden dir da die Namen gegeben von den Patienten, die dann auch wirklich kurz vor dieser Sterbephase sind? Also bist du dann eher bei ein, zwei Personen oder läufst du rum? Wie ist das?
Also wenn ich im Hospiz zum Beispiel bin, direkt und dort auf den beiden Stationen, die es da gibt, wenn ich da für eine Person gerufen werde, dann bleibe ich auch bei der einen Person. Also es ist jetzt nicht so, ich habe es bisher zumindest nicht erlebt, dass ich dann zu zwei unterschiedlichen gehe, sondern ich bin dann voll und ganz wirklich nur bei der einen Person. Und ich sitze dann auf einem Stuhl oder ich sitze auf so einem Kanapee und habe ein Buch dabei, und je nachdem, wie halt derjenige auch drauf ist. Also es gibt ja auch welche, die sind einfach schon wirklich gefühlt schon mit einem Bein auf der anderen Seite. Aber es gibt halt welche, die wollen auch noch reden, die sind unruhig und haben noch einen wahnsinnigen Redebedarf. Dann unterhalte ich mich mit denen natürlich auch. Und manchmal hin und wieder gehe ich natürlich auch einfach raus vor allem wenn jemand so in der finalen Phase ist, was man ja durch das Atmen allein schon mitkriegt, wenn jemand so röchelt oder wenn die Atemaussetzer länger werden, dann gucke ich schon auch, dass ich immer wieder mal rausgehe, sei es, dass ich selber auf die Toilette gehe oder dass ich mir einen Tee hole, weil ich dann auch möchte, dass derjenige auch mal allein ist. Weil es gibt ja auch unterschiedliche Menschen. Es gibt die Menschen, die können und wollen nicht alleine gehen. Also die können nicht, die hätten gerne, dass jemand von den Angehörigen noch da ist. Und es gibt ja einfach unzählige Geschichten, wo Angehörige dann sagen, ja, der hat noch nach meinem Enkelsohn gerufen und dann kam er und kurz danach ist er verstorben. Mhm. Aber es gibt halt auch Menschen, die können nur gehen, wenn sie allein sind.
Aber besprichst du das dann vorher oder merkst du das? Dass du jetzt zum Beispiel rausgehen solltest oder dass es der Person leichter fallen würde, wenn niemand im Raum wäre?
Das ist eine Gefühlssache. Das ist etwas, was man nicht auf dem Papier irgendwo stehen hat. Und es wäre auch vermessen zu sagen, Patient A oder der Gast A, also in Hospiz nennt man ja die Menschen, die dort wohnen, Gäste. Ah. Das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Bezeichnung.
Ah, ja, total schön.
Das ist kein Patient, sondern ein Gast.
Ja.
Und der Gast bleibt so lange, wie er möchte. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die dann wieder gehen, weil es ihnen so gut geht, weil der Versorgungsschlüssel einfach auch sehr gut ist. Jetzt habe ich die Frage vergessen, die du gerade gestellt hast.
Na, ob du, wenn du jetzt am Abend zum Dienst kommst und da auch einfach klar ist, der Gast wird im Laufe deiner Schicht sterben, fragst du dann vorher, ob du rausgehen sollst, wenn es soweit ist? Also besprichst du es dann mit dem Sterbenden oder guckst du einfach, was dein Gefühl ist dann in dem Moment?
Also es ist nicht so, dass ich zu einer Schicht komme und dann heißt es, der wird heute Nacht sterben. Denn wenn mir etwas die Sterbenden gelehrt haben, dann, dass man nichts planen kann. Mhm. Also ja, natürlich kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Aber das ist nicht gesagt, nur weil derjenige jetzt schon längere Atemaussetzer hat. Es kann trotzdem noch irgendwie 1-2 Tage gehen. Und nee, es ist auch nicht so, dass ich, es sei denn, derjenige ist noch so ansprechbar. Und dann kann ich auch sagen, also ich würde jetzt da mal rausgehen oder brauchen Sie irgendwas? Und dann spürt man das ja. Das ist etwas, was man einfach spürt. Und das ist auch etwas, was ich jedem einzelnen Menschen von uns unterstelle, dass er dieses Gespür und dieses Gefühl eigentlich auch hat. Nur, dass es bei vielen verschütt gegangen ist, durch diese zigtausend Trilliarden anderen Stressfaktoren, die wir um uns herum haben. Aber es gibt ein Grundgefühl, was jeder hat. Und es kann wahnsinnig berührend sein, wenn man wieder an dieses Gefühl erinnert wird. Und ich für meinen Teil kann sagen, durch den Umgang mit Sterbenden habe ich mehr denn je wieder diesen Bezug zu diesem Grundgefühl gefunden.
Ja, du bist sowieso, also wir sind jetzt direkt eingestiegen. Ich habe es ja auch zu Beginn schon gesagt, dass du ganz, ganz viele Berufe hast, ne? Und jetzt irgendwie in unserer Folge heute in erster Linie um deine Arbeit mit dem Tod und mit dem Sterben gehen soll. Und da frage ich mich jetzt aber auch, ob das zum Beispiel die Clownin in dir, ob sie dadurch vielleicht auch leichter fällt, gerade bei diesem wahnsinnig tabuisierten Thema, wie zu sterben. Damit irgendwie leichter umzugehen. Also war das auch so eine Brücke über das Klauen und über das eher Lebensbejahende, was man da eigentlich mitkriegt?
Total. Also ich glaube tatsächlich, dass mir meine Clownsfigur, die ich jetzt seit 16 Jahren ungefähr, 17 Jahren habe, dass die mir da wahnsinnig geholfen hat. Und ich muss noch dazu sagen, diese Clownsfigur oder meine Clowns Rolle ist jetzt nicht so, dass ich bin da kein komplett anderer Mensch. Ich bin einfach die Miriam, die in einem Clownskostüm oder in einem etwas überspitzten Kostüm herumläuft, eine rote Nase aufhat und sich viel mehr traut als die Miriam im Privat. Also die Clownsfigur, die scheitert gerne, die freut sich, wenn sie irgendwo gegen die Tür läuft, also unabsichtlich natürlich, und dann aber dadurch andere zum Lachen bringen kann. Oder die traut sich viel eher anzusprechen und zu sagen, du bist traurig, oder? Das würde ich ja als Miriam selten bei fremden Menschen tun. Und ich habe wirklich durch diese Arbeit, und zu Beginn war ich ja ausschließlich bei Kindern, die auf der Onkologie, auf einer Krebsstation in Augsburg. Und dann hat sich das aber irgendwann ausgeweitet auf die Palliativstation für Erwachsene und auf onkologische Stationen und auch eigentlich nur durch eine Freundin von mir, die als Stationsleitung auf einer Onkologie in Großhadern hier in München gearbeitet hat. Und die wusste, was ich mache. Und die dann auch wusste, dass ich jetzt nicht so ein Kamikaze-Clown bin, sage ich jetzt mal. wo man so denkt, so, oh Gott, völlig unberechenbar. Und wahrscheinlich hat er irgendwelche Stromschläge im Handgelenk oder spritzt mit der Blume am Revers irgendwie das Wasser ins Gesicht. Nein, ich bin ein ganz normaler Mensch, der halt einfach ein Ticken mehr auf Wolken geht und sich einfach viel mehr traut. Und das ist ein ungeheures Geschenk, dass ich das erleben durfte und auch zu merken, dass ich mit dieser Figur, die ich da habe und mit dieser Lebensfreude, die ich da mehr denn je habe, also ich bin jetzt als Miriam in privat nicht immer total gut drauf. Also ich habe auch manchmal graue Wolken über mir drüber. Aber als Lilo ist es eben nicht so. Und selbst wenn ich graue Wolken über mir drüber habe als Clown, dann sind die relativ schnell verschwunden, weil ich so wahnsinnig viel positive Resonanz bekomme. Mhm. Und das Hospiz zum Beispiel auch, wo wir jetzt mittlerweile seit 7 Jahren als Clowns sind, mein Kollege und ich, da war ich tatsächlich, muss ich gestehen, auch am Anfang nicht ganz so sicher, ob das so passt. Und das muss man sich mal vorstellen, weil ich habe das ja schon Jahre gemacht und trotzdem hatte ich selber auch eine Hemmschwelle und dachte so, boah, ja, also jetzt, liebe Leute, bei aller Liebe, aber das, glaube ich, passt nicht. Und dann waren es eher die Menschen aus dem Hospiz, die gesagt haben, jetzt lass es uns doch mal probieren. Wir wissen, was du machst und wir kennen dich und du bist Hospizhelferin und jetzt probieren wir es doch mal. Und dadurch, dass die mich halt kannten, haben sie mir schon so einen Vertrauensvorsprung gegeben, dass ich dann auch für mich gesagt habe, okay, ich kann das nicht ablehnen. Und dann war ich zuerst auf so einem Sommerfest und dann war es klar, okay, komm, jetzt lasst uns das mal testen. Dann haben wir 3 Monate Testphase gehabt im Hospiz und es kam so super gut an, dass wir jetzt nach 7 Jahren immer noch da sind.
Das heißt, mal fürs Verständnis, du warst zuerst Clownin und Hospizhelferin und wurdest dann praktisch Hospizclownin? Oder was, genau. Was wurde da ausprobiert? Okay.
Genau, also eben dieses, ich habe jahrelang mich erstmal nur in Anführungsstrichen mit Kindern auseinandergesetzt und nur in Anführungsstrichen mit alten Menschen im Altenheim. Und dann kam irgendwann über eine Freundin, das war so nach 6, 7 Jahren meiner Tätigkeit, hat sie gesagt, hey, sollte ich mal meinen Professor, meinen Chef mal fragen, ob wir das nicht mal bei uns auf Station ausprobieren können, also auf einer Erwachsenenstation. Weil das war ja auch jahrelang so ein Tabu, dass man gesagt hat, ja komm, für Kinder ist es ja schön und gut und für die Alten und für die Dementen auch. Aber so das Mittelalter, sag ich mal, das brauchst du doch nicht. Mhm. Die fühlen sich doch nur verarscht.
Ja.
Aber so war es halt nicht. Und es kommt aber auch, muss man einfach sagen, es kommt auch auf den Clown an oder die Clownin, die dort dann auf die Menschen losgeht. Es bringt nichts, wenn ich da herumspringe und irgendwie so nur versuche, einen Schenkelklopfer nach dem anderen zu bringen, sondern das ist so ein hochsensibles Umfeld, gerade auf onkologischen Stationen oder Palliativstationen oder im Hospiz, wo Erwachsene sind, die sich im ersten Moment vielleicht auch tatsächlich veräppelt fühlen. Aber wenn die checken, dass ich ein Mensch bin, der hinter dieser Clownsnase steckt und der sich offensichtlich selber schon lang genug mit der Endlichkeit auseinandergesetzt hat, und zwar wirklich mit jeder Phase, dann entsteht unausgesprochen so eine Ebene. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Ich komme natürlich von der anderen Ecke. Ich komme aus der Humorecke. Und der andere Mensch, der mir gegenüber sitzt, der im Begriff ist zu sterben, der kommt von der anderen Ecke, von der etwas ernsteren. Aber dieses Gemisch aus Ernst und Humor, das hat eine ungeheure Kraft und es ist eine unglaublich wahrhaftige Begegnung, die da zwei sich völlig fremde Menschen plötzlich eingehen können. Mhm. Weil das verbindende Element ist die Endlichkeit. Mhm. Und die haben wir ja alle. Also die haben wir auch, wenn sobald wir auf die Erde kommen, eigentlich sobald hier die Eizelle sich teilt, das ist eigentlich schon der Anfang vom Ende, ja. Wenn man es mal ganz dramatisch sieht.
Ja.
Und mein ungeheurer Wunsch ist, und da würde ich echt am liebsten die ganze Weltkugel manchmal schütteln, ist, dass man noch mehr denn je diesen Versuch, den Fokus nicht jetzt zu 180% nur auf den Tod zu richten, aber der muss wieder viel mehr auf die Endlichkeit gerichtet werden, weil dadurch, meine Überzeugung, sich viele Probleme, die wir hier im Alltag haben, dieses Getriebensein, dieses Nichtwissen, wohin, diese Depression, die sich so bei so vielen Menschen breit macht, die würde sich regulieren, wenn wir es verstehen würden und lernen und akzeptieren würden, dass wir hier alle endlich sind. Also ich erfinde ja hier das Rad nicht neu. Nur hören es viele nicht oder wollen es nicht. Und es wird so ein Bogen drumherum gemacht und selbst bei Leuten, die 85 sind.
Was mich interessieren würde, wenn du jetzt aber als Hospizhelferin deinen Dienst antrittst, dann hast du ja nicht, nicht dein Clown-Ich, deine Lilo sozusagen am Start und dabei, sondern du kommst ja, kommst du dann als die private Miriam oder gibt es da auch, wie man würde jetzt da so alter Ego sagen, so eine Persona, die du dann irgendwie in dem Moment annimmst?
Also es ist schon so, dass ich als Miriam dorthin gehe, aber die Erfahrung, die ich als Lilo gesammelt habe im Umgang mit Sterbenden, die hilft mir total. Das heißt, je mehr ich mich mit Menschen im Clownskostüm auseinandergesetzt habe und je mehr ich da selber auch immer wieder über meine eigenen Grenzen gegangen bin, was ich auch zu Beginn da meinte, dieses, ich habe selber nicht gedacht, dass das passt, in einem Hospiz als Clown reinzugehen. Mhm. Aber dieser Umgang noch mehr auf der Humorebene auf Sterbende und auf schwerstkranke Menschen zuzugehen. Es hat mich einfach nur darin bestätigt, dass ich das auch privat machen darf und machen kann. Also es ist so eine, das war so ein, das lief so parallel so mit. Aber dadurch, dass ich das jetzt schon so viele Jahre mache im Clownskostüm, da kann mir einfach nichts mehr passieren. Also ich bin nicht mehr so leicht zu erschüttern. Und auch nicht, ich kann mich selber nicht so schnell erschüttern. Oder ich vertraue da mehr jetzt auch auf mich als Miriam, dass ich in der Lage bin, diese Ruhe zu bewahren, die es unbedingt benötigt, wenn man mit Menschen zu tun hat, die sich hier verabschieden müssen von so vielen Dingen, Menschen, von ihrem eigenen Leben. Und es ist ja eine ungeheure Arbeit, ein ungeheurer Kraftakt, den da die Menschen leisten. Und ich meine, man muss sich ja nur selber mal kurz hineinversetzen, wie es mir persönlich auch damit gehen würde. Ich weiß nicht, wie es mir da gehen würde. Also ich mag da auch jetzt nicht so oft drüber nachdenken, das habe ich als Kind oft genug gemacht. Aber ja, also die Clownsrolle hat mir auf jeden Fall wahnsinnig dabei geholfen, eine innere Ruhe zu bewahren.
Wie geht's dir denn damit, wenn du jetzt einen Gast im Hospiz begleitet hast, in den Tod begleitet hast?
Es ist so, dass sich bei mir eine unglaubliche Demut und Dankbarkeit bereit macht. Dankbarkeit dem Sterbenden gegenüber, dass er mich quasi daran teilhaben lässt. Eine Dankbarkeit einer höheren Ebene, die es wohl irgendwie wollte, dass ich jetzt diesen Menschen begegne und er mir. Und eine Demut gegenüber meinem eigenen Leben, denn es kommt ja auch vor, dass ich Menschen begleite, die sind jünger als ich. Ich bin jetzt 42. Und es gibt viele Menschen, die werden nicht mal so alt. Ich habe ja auch schon viele Kinder begleitet. Jetzt zwar nicht im Hospiz, aber auf Station. Und die habe ich über mehrere Jahre gekannt. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir hier auf der Erde sind. Und das sind so die Gefühle, die akut dann hochkommen und auch in einer wahnsinnigen Gefühlsintensität, wenn ich mit jemandem so eine Nacht verbracht habe. Und natürlich ist die Nacht auch nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt eine Tagesbegleitung.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also die Atmosphäre auch einfach, ja. Oder? Die
Ruhe. Es sterben ja auch viele in der Nacht.
Ja. Aber glaubst du, das könnte nicht auch daran liegen, dass da auch potenziell einfach weniger los ist, sowohl von der Besetzung personell als auch irgendwie keine Besuche?
Ja, mit Sicherheit. Ja. Aber es ist ja wirklich, ich glaube, es sind 3/4 der Menschen, die sterben. Also ich sage das jetzt so mal pauschal, aber also mein Vater, der ist ja Pfarrer, der hat auch gesagt, ganz viele von seinen GemeindemitgliederInnen, die sind in der Nacht gestorben. Oder auch die Menschen, die ich jetzt so kenne, die ich begleitet habe, sind auch nachts gestorben. Meine Oma, die ist am Nachmittag gestorben. Die hat noch geschwind noch ein Käffle getrunken und dann, ja.
Ich finde, du zeichnest auf deiner Homepage so eine Idee vom Tod als Leichtigkeit, ja, und als würdest du Sterben salonfähig machen wollen. Also das kommt zumindest drüber. Ich hoffe, das ist auch so
gedacht.
Ich frage mich, wie das zu vereinen ist. So diese Leichtigkeit auf der einen Seite und diese Schwere, die dieses Thema eben qua Thema mitbringt.
Verstehe ich total, und es ist auch für mich manchmal so immer noch, dass ich mir auch manchmal beim Laufen denke ich mir so, boah, krass, aha, okay, ja, eigentlich ist es doch total frech, was jetzt hier Frau Endlich und so meine Idee möchte. Aber ich kann es nur wiederholen, und ich habe auch die Erlaubnis mir selbst gegeben, das in die Welt hinaus zu posaunen, dass das möglich ist, weil ich es einfach jetzt schon jahrzehntelang erlebt habe. Es ist jetzt nicht nur so, dass ich im Hospiz tätig bin oder auf Stationen, wo gestorben wird, sondern ich bin ja seit knapp 20 Jahren in Krisengebieten. Also ich bin in Krisengebieten unterwegs, und sei es, dass es das Sterbebett ist oder in Syrien in einem Flüchtlingslager. Und ich habe nun mal gelernt, dass es egal, welche Nationalität wir haben, wir Menschen ticken alle gleich. Wir haben alle dieselben Bedürfnisse. Wir wollen alle geliebt werden, wertgeschätzt, gesehen, akzeptiert, respektiert. Und da reicht manchmal schon ein Lächeln. Und uns alle vereint, dass wir endlich sind. Und wir tun nur die ganze Zeit so, als sei das ein Mega-Geheimnis. Wir versuchen auf Biegen und Brechen, uns unendlich und sterblich zu machen, bauen uns selber irgendwelche Statuen, bauen Museen, wo eine Person verherrlicht wird und so weiter. Aber unterm Strich, wir müssen alle gehen. Und dann frage ich mich oder frage ich euch, also euch alle hier und mich inklusive, was kann ich dafür tun, dass es ein angenehmeres Leben wird? Und meine Erkenntnis ist, je mehr ich mich mit meiner Endlichkeit und mit dem Sterben auseinandersetze und je eher ich es akzeptiere, dass es so ist und mich nicht dagegen sträube und sage, nein, ich will aber nicht, nein, ich will aber nicht, wie so ein kleines Kind im Sandkasten, ich will aber nicht, dass du meine Sandform kriegst. Je mehr ich das mache, desto leichter ist das Leben und desto lebenswerter, lebensfreudiger, weil ich dann ich erkenne die Dramatik und ich erkenne, dass ich traurig bin. Ich bin ja selber auch traurig. Ich möchte auch nicht, dass meine Eltern sterben. Und ich will selber auch nicht unbedingt jetzt hier sofort gehen. Ich fände es wahnsinnig bedauerlich, wenn ich jetzt sterben müsste oder morgen mein letzter Tag ist, aber dann ist es so. Und ich kann zumindest mit einem guten Gewissen sagen, ich habe versucht, zum Großteil in meinem Leben so zu leben, dass ich nicht groß hadere, wenn ich weiß, jetzt ist dann bald rum. Und ich habe es einfach schon zu oft gesehen. Ich habe zu oft gesehen, wie Menschen Schwierigkeiten haben, sich von dieser Erde zu lösen, eben weil sie so lange falschen Dingen hinterhergerannt sind, wie zum Beispiel einem Porsche oder einer Wohnung, die man unbedingt kaufen muss, oder den Urlaub machen oder eben das Kleidchen von Chanel tragen. Ich habe es zu oft gesehen, und es ist das, was ich nicht niemals möchte. Und natürlich, das muss ich auch noch dazu sagen, die Gefahr, in die ich früher gelaufen bin, dadurch, dass ich so viel mich damit konfrontiert habe, eigentlich schon fast täglich. Also ich habe ja wirklich täglich Kinder, Erwachsene gesehen, die sterben oder zumindest da begleitet. Und irgendwann ist es in ein anderes Extrem bei mir gerutscht, dass ich gar nicht mehr in die Zukunft planen konnte, weil ich mich gefragt habe, wozu? Es geht doch alles eh so schnell vorbei. Und wer sagt mir, dass hier der Knoten in meiner Brust nicht doch ein bösartiger Tumor ist, oder wenn ich ein Kribbeln in der Hand habe, dass ich nicht jetzt einen Schlaganfall kriege. Also ich war echt auch Hypochonder eine Zeit lang. Und oder auch diese Ungerechtigkeit auf der Welt, die hat mich auch eine Zeit lang erdrückt und erschlagen. Und ich wusste auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich habe gemerkt, ich kann mich noch so sehr dagegen aufbäumen und kann es noch so sehr ungerecht finden, dass jetzt die Vierjährige sterben muss und ich bin über 40 und lebe immer noch. Ich kann es nicht ändern. Und ich hatte früher auch ein Helfersyndrom, gebe ich auch offen zu. Aber das hat sich durch die Konfrontation mit dem Tod auch reguliert. Ich habe vielmehr jetzt auch meine eigenen Grenzen erkannt, um was es ja auch geht. Immer dieses Spiel, Wechselspiel, Distanz und Nähe. Dass ich erkenne, wo ist meine Grenze und wo ist die Grenze meines Gegenübers. Und diese Grenzen, die man gesundermaßen auch miteinander lebt, die verschmelzen so ein bisschen, wenn man mit einem sterbenden Menschen zu tun hat, weil sich da einfach eine andere Ebene öffnet. Das ist eine andere Ebene, und wenn man zu sehr getrieben ist vom Alltag, ist es wahnsinnig schwer, da den Zugang zu finden, aber nicht unmöglich. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich kann nur jedem raten, sich mit Sterbenden oder mit dem Tod zu beschäftigen. Sich damit zu beschäftigen, auch auf humorvolle Art. Und auch das ist möglich. Denn ich habe vor allem von Sterbenden wahnsinnig viel Humor mitbekommen. Also es war oft so, dass die ersten Witzimpulse, nenne ich es mal, dass die von den Sterbenden ausgegangen sind. Also von denen, die auch noch gut ansprechbar waren.
Ja. Was ist denn deine Erfahrung? Gibt es was, was bei Sterbenden gleich ist? Also womit sie sich vielleicht beschäftigen in den letzten Tagen und Stunden? Und ich will nur kurz dazu sagen, das muss jetzt nicht dieses Pathetische, gib deinem Tag mehr Leben und nicht dem Leben mehr Tag. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Endeffekt nicht auf das Chanel-Kleidchen rauskommt, ja, wie du es gerade genannt hast. Aber kannst du da irgendwie was sagen? Gibt es da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner, was die Sterbenden beschäftigt?
Also was viele, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die noch ansprechbar sind und dass sie auch noch sich mitteilen können. Es gibt schon Unterschiede. Es gibt diejenigen, die wahnsinnig hadern und die einen inneren Groll auch haben
Womit hadern?
mit ihrem Leben. Und die, also ich kann es wirklich in den 16 Jahren an einer Hand abzählen, wie oft ich oder wie oft wir Clowns aus einem Zimmer rausgeschmissen wurden. Oder was heißt rausgeschmissen? Wo wir auf jeden Fall sowas hervorgerufen haben, dass dann eine Frau zum Beispiel im Hospiz dann meinte, was soll das? Mir ist nicht nach Lachen zumute, ich werde sterben und ich weiß gar nicht mal, wo ich beerdigt werde. Es gibt keine Angehörigen, niemand kümmert sich um mich. Und dann steht man da im Clownskostüm gegenüber einer Frau, die in ihrem Bett liegt und auch nicht mehr lange hat. Und dann kann ich da jetzt nicht irgendwie einen Witz machen, sondern sage ich ja. Das ist wahnsinnig traurig. Und um das geht es dann auch, dass ich das erkenne und dass ich es nicht überspiele, sondern dass ich das höre. Und es gibt Menschen, die hadern, aber ich würde sagen, der Großteil. Also was, glaube ich, allen Sterbenden schwerfällt, ist sich zu lösen von ihren Angehörigen und von ihrem eigenen Leben natürlich auch, wobei sich das im Laufe der Erkrankung. Das reduziert sich ja Schritt für Schritt. Zuerst ist es irgendwie, sich zu verabschieden von dem Urlaub, den man vielleicht noch geplant hatte. Es sind ja immer so kleine Abschiede, die jemand, der sich löst vom Leben. Das sind Mini-Abschiede, die wir eigentlich hier auch als gesunde Menschen jeden Tag haben. Aber es wird halt immer mehr, der Radius wird immer kleiner und irgendwann zieht dann derjenige ja auch ins Hospiz, hat da dann sein Zimmer. Dann kann er irgendwann das Bett nicht mehr verlassen. Also es wird immer mehr reduziert. Und eigentlich ist das, was am Schluss dann bleibt, ist diese Loslösung von den Angehörigen, von den Lieben, vom Partner, von den Kindern. Und das ist etwas, was allen schwerfällt. Alle, die sozial integriert sind. Für diejenigen, die keine Familie haben, keine Freunde, die wohl offensichtlich dann auch dementsprechend ein Leben geführt haben, wo sie andere weggeschubst haben die ganze Zeit. Das sind die, die hadern. Und die, die noch Liebende haben, für die ist es schwer, diese Balance zu finden zwischen traurig zu sein oder das auch zeigen zu dürfen, den Angehörigen, weil das will ja niemand. Also das ist ja immer das Schwierige. Und es geht mir ja auch so, wenn jemand von meiner Familie im Krankenhaus ist oder auch als meine Oma im Sterben lag, dass ich ja auch nicht will, dass sie sieht, dass ich traurig bin, aber ich bin es trotzdem.
Ja.
Und das ist schwer, das ist eine schwere Phase. Aber trotzdem ist es diese Phase, die am meisten Schätze hervorbringt, dass man wirklich nochmal einen riesengroßen Ruck aufeinander zumacht und nochmal diese Beziehung sich noch mehr intensiviert, weil man wirklich alles miteinander teilt, auch das Traurige. Aber auch das Lustige. Denn nur wenn ich das Traurige zulassen kann und nicht totschweige und nicht so tue, als sei hier mein Angehöriger in einem Reha-Zentrum. Nein, er sitzt und liegt in einem Hospiz und da wird gestorben. In Ausnahmen kann man da nochmal kurz rausziehen, aber meistens wird da drin dann auch die letzte Station. Und wenn man das einfach dann auch mal ausspricht und nicht so tut und nicht totschweigt, dann hat man automatisch auch wieder mehr von der anderen Seite. Denn das ist das Gesetz im Leben, dieses Yin-Yang, Tag-Nacht, Freude, Trauer, das gehört alles immer zusammen. Und genau eben, weil alles zusammengehört, ist es auch umso wichtiger, und da sind wir jetzt wieder beim Gesundheitswesen, dass der Tod, das Sterben, dass das viel mehr Platz bekommt, weil das gehört dazu.
Also das wäre dein Wunsch fürs Gesundheitswesen?
Brutal, ja. Da würde ich mein letztes Hemd dafür geben, wenn es endlich mal so wäre, ja.
Und wie würde sich das zeigen?
Dass noch mehr zum Beispiel die Palliativmedizin ausgearbeitet wird, noch viel mehr darüber gesprochen wird, was Palliativmedizin zum Beispiel kann. Und dass auch sowas wie Suizid oder Selbstmord, diese ganzen, oder auch die Thematik jetzt über Sterbehilfe, was wir jetzt hier auch durch das neue Gesetz seit Februar 20 haben. Wir müssen viel mehr drüber sprechen und vor allem miteinander sprechen, reden, reden, reden und sich gegenseitig zeigen, diese eigene Verletzlichkeit zeigen. Denn was zum Beispiel gerade bei dem Thema Suizid ja auch so mitschwingt, ist dieses unbedingt Kontrolle haben über sein eigenes Leben. Verstehst du? Dieses, ich will selber bestimmen, wann ich sterbe. Und ja, verstehe ich auch bis zu einem bestimmten Punkt, aber das heißt nicht unbedingt, dass ich das mit einem Medikament machen muss, sondern ich kann ja auch zu Lebzeiten schon über mein Leben wirklich selbst bestimmen und nicht die Verantwortung permanent abgeben oder die Schuld bei jemand anderem suchen. Und das ist auch, das sind so, das ist ja eine hochphilosophische Geschichte, das Ganze. Die Schuldzuweisung, das sich selber verzeihen, die Kontrolle bewahren über sein eigenes Leben, selbstbestimmt leben, das ist, ja, das gehört alles dazu. Das gehört alles zum Gesundheitswesen unser aller, gehört es dazu.
Das war, glaube ich, das, was ich mit meiner allerersten Frage gemeint habe. Das wird mir jetzt gerade nochmal klarer. Bereitet unser Gesundheitswesen auf das Sterben vor? Und meine Idee ist nein oder unzulänglich. Also du bist jetzt natürlich in einem Hospiz tätig, wo auch einfach klar ist, was da Thema sein wird. Ja, das wird vielleicht eine Sterbebegleitung auf einer Chirurgie-Intensivstation, also in einem allgemeinen Krankenhaus, ist sicher nochmal was anderes, wo auch die Leute vielleicht auch keine Zeit hatten, irgendwie sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Also wenn du jetzt schon seit Wochen im Hospiz bist, hast du wahrscheinlich eine andere innere Haltung. Und da frage ich mich halt auch, wenn doch jetzt irgendwie die Aufgabe ist, die 15. Chemo, die wahrscheinlich nichts bringt, durchlaufen zu lassen oder sonst irgendwelche Diagnostik, die halt am Ende des Tages auch Geld bringt, muss man sagen, wie es ist. Ja? Also die Leute wirklich durchdiagnostiziert werden, statt in Ruhe gelassen. Inwiefern kann denn dann in unserem Gesundheitswesen Platz fürs Sterben sein, wenn es doch eigentlich genau das ist, was nicht passieren soll? Es soll ja nicht gestorben werden.
Ist auch total so, aber vielleicht muss dann eine Kooperation von Gesundheitswesen und Lebenswesen eigentlich. Also klar, bei Gesundheitswesen geht es halt um die Gesundheit, aber trotz allem auf der nächsten Ebene geht es im Sinne von Gesundheit, geht es um das Ganze, das Ganzheitliche. Und der Mensch besteht eben nicht nur aus gesunden Zellen. Der hat halt nun auch mal abnorme Geschichten. Und das ist auch nicht immer nur auf die Psyche zurückzuführen, sondern es ist halt nun mal, wie es auch die Freundin von mir, die auf der Palliativstation arbeitet, die auch gesagt hat, das ist leider Gottes einfach auch Pech. Das ist eine Zellmutation, wenn du jetzt Krebs kriegst zum Beispiel, das ist einfach Pech. Und das kann man nicht darauf zurückführen, dass jemand negative Gedanken die ganze Zeit hatte. Klar gibt es Indikatoren wie gesunde Ernährung und so weiter, die dann die Wahrscheinlichkeit zurückhalten. Ich würde mir wünschen, dass Ärzte, ich meine, da hat sich ja eh schon viel getan im Studium, so wie ich es zumindest mitbekomme, dass zum Beispiel sowas wie Palliativmedizin, dass das viel mehr im Gespräch ist und dass das auch wirklich Sinn macht. Und dieser Punkt, also dieser Bereich Palliativmedizin, der müsste noch viel, viel, viel mehr ausgebaut werden. Denn durch diese Möglichkeit, das sind die Ärzte, die einen allumfassenderen Blick darauf haben. Die sehen eben und können abwägen zwischen, ist jetzt der Punkt erreicht, dass der Mensch eigentlich jetzt nur noch mehr leidet und das Krankenhaus noch mehr verdient? Was können wir dafür tun, dass es diesem Menschen gut geht? Er wird sterben an dieser Erkrankung, aber wir können trotzdem dafür sorgen, dass es ihm gut geht. das eine widerspricht ja nicht das andere.
Aber glaubst du nicht, dass da im weitesten Sinne dann Frau endlich auf den Plan tritt, sozusagen, und dass es die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit es auch einfach als Option nimmt? Also, dass es der Patient auch gar nicht mehr braucht, dass man jetzt die x-te Chemotherapie macht, weil man sich eben mit dem Tod auseinandergesetzt hat und es gar nicht vielleicht so unheimlich ist, wie noch bevor man sich damit auseinandergesetzt hat.
Absolut. Also ich glaube, was viele Menschen überfordert, die jetzt eben gerade so eine schwere Diagnose bekommen zum Beispiel. Ich glaube, was sie überfordert, ist dieses plötzlich werden sie eigentlich dazu gezwungen, eigenverantwortlich zu entscheiden und zu sagen, okay, ich habe jetzt diese Diagnose, was sind jetzt die Schritte? Und dann frage ich natürlich die Profis, die Ärzte, die dann sagen, ja, also der Vorschlag jetzt wäre Chemo X und dann macht man die irgendwie in 5 Zyklen und dann wird noch bestrahlt und das. Und das hört sich dann ja auch nach einem tollen Plan an, weil die wissen ja auch Bescheid. Ja. Und dann hat man auch irgendwie ein Netz, was man aufgefangen wird und man kommt in eine Aktion. Man kann etwas tun. Das andere ist, dass ich dadurch aber auch meine eigene Verantwortung, die ich mir selber gegenüber habe, seitdem ich auf der Welt bin und eigentlich noch mehr natürlich, seitdem ich 18 bin, ich bin eigenverantwortlich. Ich entscheide selber, was ich mir zuführe. Ich entscheide selber, mit welchen Menschen ich abhänge. Ich entscheide selber, welchen Beruf ich mache. Und wie viele von uns können es wirklich so auch sagen? Und sagen nicht, nee, aber eigentlich habe ich das durch meine Eltern mitbekommen. Eigentlich hat doch dann der Arzt gesagt, ich soll dann die Chemo machen. Also man hält sich ja dadurch auch immer so eine Hintertür offen und sagt, es war ja nicht meine Entscheidung. Ich wurde ja dazu getrieben. Und so ist es ja auch oft dann in Behandlungssituationen.
Ja, und die weitere Therapie auszuschöpfen wäre ja eigentlich mehr der Handlungsebene. Also du bist im Tun, du kannst was machen. Und ich glaube, um das zu akzeptieren, wäre dann eigentlich eher was ganz Passives und ein Abwarten und vielleicht auch auf den Tod warten. Also natürlich kannst du idealerweise auch überlegen, was möchte ich bis dahin noch machen. Ja, und davon vielleicht ein paar Sachen von deiner Liste runterstreichen. Aber es ist irgendwie, es hat ja eher was akzeptieren Passives und nicht bis auf den letzten Moment auf der Handlungsebene eben sein.
Ja, aber das ist die Frage der Definition, was ist denn passiv und was ist aktiv? Ich finde das überhaupt nicht passiv, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt mich zwar gegen die Behandlung entschieden, aber ich nehme mein Leben in die Hand. Und ich entscheide jetzt, ich stehe jetzt von diesem Sofa auf und hole mir Kaffee. Das ist eine aktive Entscheidung, auf die ich jetzt Bock habe. Und mach's nicht, weil ich jetzt irgendwie getrieben werde oder mir jemand sagt, steh auf und hol dir Kaffee. Also es ist jetzt natürlich so ein simples Beispiel, aber um das geht's ja. Dieses wirklich sich selber damit auseinandersetzen. Und es ist ja auch ich hatte ja mit Ende 20 ein fettes Burnout. Und da habe ich genau das auch von Grund auf wieder lernen müssen. Ich hatte dieses Burnout, weil ich so im anderen war, beim anderen die ganze Zeit und immer nur empfunden habe, was die anderen fühlen. Ich musste das von Grund auf lernen, was will ich? Und dazu zählt dann aber auch diese Entscheidung, die ich fälle, dass ich zu der stehe. Und das ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer, wenn es um eine Erkrankung geht, die, wenn sie doof ist, einfach tödlich verläuft und dass ich an dieser Erkrankung sterbe. Doch unterm Strich werden wir alle sterben. Da führt kein Weg dran vorbei. Und da kann man sich ja noch so lange drüber unterhalten. Und die Frage ist aber, wie möchte ich bis dahin leben? Und dieses Leben geht bis zu meinem letzten Atemzug. Das Sterben ist auch Leben. Und das ist, was zum Beispiel Frau Endlich oder was ich mit diesem Projekt Frau Endlich, wo ich versuche, durch Blog schreiben, durch Podcasts machen, durch Online-Seminare, Sterben für Anfänger und Sterben für Fortgeschrittene, wo ich einfach den Leuten, ich möchte den Menschen versuchen, an die Hand zu nehmen, zu sagen, komme mal mit, ich zeig dir mal, was ich bisher in meinem Leben gelernt habe im Umgang mit Sterbenden. Und das meiste habe ich nämlich von Sterbenden gelernt und es ist gar nicht so schlimm und es ist nicht ansteckend. Doch, ansteckend ist es schon, weil, also, ja, wir sterben einfach alle. Aber was ansteckend ist, ist diese Lebensfreude, die auch noch von Sterbenden ausgeht.
Ja.
Und diese Lebensfreude, glaube ich, kann ich deswegen so doppelt und dreifach unterstreichen und ganz dick mit Rot markieren, eben weil ich so viele Fremde begleitet habe, weil so viele Fremde sich mir geöffnet haben und ich es dadurch viel purer gelernt und gesehen habe, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur in Anführungsstrichen meine Oma begleitet hätte oder mein Opa. Also das ist ja auch viel zu nah. Ich werde auch Rotz und Wasser heulen, wenn meine Eltern sterben oder meine Geschwister oder meine Freunde. Da führt kein Weg dran vorbei, dass auch ich trauere. Das heißt aber nicht, dass ich diese Freude und auch den Humor in diesem Thema nicht auch entdecken kann und darf. Den gibt's. Und den möchte ich durch Frau Endlich den Leuten auch zeigen.
Ja, magst du mal ein bisschen noch erzählen, was macht Frau Endlich?
Also Frau Endlich spricht gerade in letzter Zeit sehr viel mit Menschen und macht ganz viele Interviews mit Menschen, die auf unterschiedlichsten Arten und Weisen mit Tod zu tun hatten. Also mein allererstes Interview zum Beispiel war mit Mo, das ist eine langjährige Freundin von mir, die insgesamt 3 Krebsdiagnosen hatte und die ist nur ein paar Jährchen älter als ich und wie es ihr damit ging und was sie auch für eine eigene Lebenshaltung dadurch bekommen hat und es wird auch wahnsinnig viel gelacht. Also das ist eigentlich so der rote Faden, der sich durch all meine Interviews bisher von Frau Endlich durchzieht, dass wir wirklich auch viel lachen können, obwohl es um dieses Thema geht. Und Frau Endlich macht eben auch sowas wie jetzt im Moment gerade leider nur online, aber eben so Online-Seminare zum Thema Sterben für Anfänger. Und da geht es einfach nur darum, was brauche ich beim Bestatter, welche Unterlagen, muss ich ein Grab kaufen, kann ich eigentlich meine Asche auch mit nach Hause nehmen und so. Also so ganz rationale, pragmatische Fragen, was ja vielen Menschen auch eher mal liegt, sich so völlig unvoreingenommen und völlig unemotional mal mit so einer Thematik auseinanderzusetzen, ohne dass jetzt ein akuter Sterbefall eingetroffen ist. Sterben für Fortgeschrittene ist dann schon eher so ein bisschen, da geht es schon eher so um etwas Emotionaleres, wie ich würde gerne über meinen Tod reden, aber meine Eltern hören mir nicht zu oder ich würde gerne über den Tod meiner Eltern reden, aber meine Eltern wollen nicht zuhören. So, wie gehe ich mit dem Testament um? Kann ich meine Patientenverfügung irgendwie verfeinern? Was brauche ich dafür? Also da wird schon ein bisschen, geht schon ein bisschen mehr rein und Sterben für Profis ist dann schon, da guckt man sich die eigene Beerdigung an. Und da ist man, dann wohnt man auch seiner eigenen Beerdigung, sage ich mal, bei, indem jemand anderes die Trauerrede für einen hält. Das ist auch nochmal eine andere Nummer.
Oh, krass.
Aber es ist sauwitzig. Es ist wirklich auch witzig. Aber es geht trotzdem auch total tief rein. Aber das ist so heilsam. Also ich mache ja zum Beispiel auch Clown und Tod, gebe ich auch Workshops. Und natürlich wird es auch ein paar von den Übungen, die ich als in diesen Clownskursen, Clown und Tod verwende, wird es auch bei den, ich sage jetzt mal, normalen Kursen geben. Sterben für Profis. Aber es darf auch eben gelacht werden. Es darf Rotz und Wasser geheult werden und es darf gelacht werden, beides. Und es passiert auch automatisch beides.
Also kann man sterben lernen?
Ja, ich würde sagen, ja. Also auf jeden Fall gibt es so ein gewisses Rüstzeug, was man mitnehmen kann auf den Weg. Und ich behaupte mal, dass wir das früher oder dass unsere Vorfahren früher das auch schon hatten. Wie gesagt, ich erfinde hier kein Rad neu. Das war alles schon mal da. Es ist einfach verloren gegangen. Und jetzt muss man einfach unterschiedliche Wege finden, das wieder auszugraben, sag ich mal. Und das hatten wir alle schon mal, diesen Umgang, eben weil zu Hause einfach gestorben wurde, weil die Kinder das früher schon mitgekriegt haben. Und jetzt werden alle Sterbenden oder viele Sterbenden zur Seite geschoben. Und das muss wieder, das darf nicht sein.
Gerade in Workshops, stelle ich mir jetzt vor, könnte auch für unsere Hörerinnen und Hörer total interessant sein. Wie ist denn die Resonanz? Ich habe mir nämlich gedacht, hat es irgendwie auch so was Abergläubisches, sobald ich mich damit auseinandersetze, passiert's? Ja, das ist ja irgendwie, finde ich, so eine, so was, was vielleicht, also zumindest in meinem Hinterkopf diese Idee. Wie haben da so deine Workshop-Teilnehmerinnen bisher drauf reagiert?
Also ich habe tatsächlich bisher nur positive Resonanz bekommen. Also bei einer zum Beispiel, die hat gesagt, dass sie, also danach hat sich noch sehr viel getan. Also man verarbeitet ja auch im Traum sehr viel. Und da hat es noch ein paar Tage gedauert. Aber bei der einen war es dann so, dass 3-4 Monate später ihr Vater tatsächlich gestorben ist. Und sie hatte dann durch den Workshop mit mir den Mut, dass sie auf der Beisetzung selber gesprochen hat, was sie vorher nie gedacht hätte, dass sie das kann. Aber eben auch aufgrund dessen, weil sie bei mir gelernt hat, dass das alles, es ist alles völlig normal. Es ist alles kein Hexenwerk und dieser Aberglaube, oh Gott, wenn ich mich zu sehr damit beschäftige, dann passiert's. Da muss ich euch allen leider den Zahn ziehen. Ja, wir werden alle sterben. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Das ist jetzt kein Aberglaube, sondern das passiert tatsächlich. Ja, das ist hier kein Hollywood-Film. Nein, es passiert wirklich. Und ich kann es manchmal auch nicht glauben, dass auch ich sterben werde, aber doch, es ist so. Und eben noch mal, das kann man gar nicht oft genug sagen. Die Frage ist, was möchte ich bis dahin oder wie möchte ich bis dahin leben? Was möchte ich erlebt haben? Und dazu zählt jetzt nicht unbedingt, dass ich auch mal einen Porsche in meiner Garage stehen hatte, sondern dazu zählt in erster Linie das Emotionale. Also wie glücklich bin ich? Wie zufrieden? Zufriedenheit im Leben? Wie schaffe ich das?
Möchtest du sagen, was du glaubst, was nach dem Tod kommt?
Ich möchte, ja. also ich habe ja jetzt durch Corona und dadurch, dass ich als Clown nicht mehr so viel in die Krankenhäuser durfte zu Beginn, habe ich beim Bestatter angefangen zu arbeiten. Also habe da auch nochmal einen ganz anderen Einblick gewonnen. Und ich muss sagen, durch diese Arbeit mit Verstorbenen, wo ich dann wirklich jetzt auch Hand anlege an toten Menschen, an Verstorbenen, da habe ich nochmal mehr verstanden, dass es wirklich nur noch eine Hülle ist. Du siehst es. Und ich habe Physik in der Schule geliebt und es ist nun mal so, dass Energie nicht verloren geht. Und man merkt ja auch bei sterbenden Menschen, dass die Energie schon weggeht. Menschen, die im Sterben liegen, die gucken ja auch durch dich durch, die gucken durch die Decke durch, die sehen manchmal auch schon irgendwie Verstorbene, die da sind. Und es ist eine andere Ebene, die wir ja ach so konditioniert sind, mit dem Verstand zu arbeiten. Da sind wir nicht mehr so zugänglich. Aber durch die Arbeit mit Verstorbenen, ich sehe es. Da ist die Hülle da und es macht mich total glücklich und es tröstet mich, weil ich früher auch nicht an ein Leben danach geglaubt habe. Also ich stelle mir das jetzt auch nicht so mit einer rosa Wolke vor, das nicht. Aber es sind Energien, die sich irgendwo treffen und dann halt irgendwie eine schöne Zeit haben und irgendwann verpuffen diese Energien und gehen wieder woanders hin. Also ich glaube dran, dass es weitergeht. Nur in einer Konsistenz und in einer Form, die ich auch mit meinem kleinen, bescheidenen Gehirn nicht begreifen kann.
Das glaube ich auch. Und ich finde, es hat was total Tröstliches. Mhm. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, so schwierig für uns, eben auszuhalten, es nicht zu wissen.
Ja, also das ist auch sowas, wo ich mir sage, der Herrgott oder wer auch immer, der hat uns den Verstand gegeben, den wir gebrauchen sollen. Aber er hat uns nicht das Werkzeug gegeben, mit diesen Gefühlen umzugehen und mit diesem Nicht-Erklärbaren. Mhm. Und das finde ich sehr schade, aber vielleicht ist es auch der Job, den wir hier auf der Erde haben, dass wir selber versuchen, dahinter zu kommen. Ja. Eigenverantwortlich fühlen und denken.
Ja. Oh, Miriam, das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, stimmt.
Aber es kommt jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar, wählen wir alle unsere Podcast-Gäste, Gästinnen aus, weil wir denken, die haben einen Mehrwert. Im weitesten Sinne fürs Gesundheitswesen. Meistens ist es ja so, dass die Personen irgendwas bereits gelernt haben oder irgendwas verstanden haben. Und deswegen ist meine Frage an dich, gibt's was, was du deinem 18- oder 20-jährigen Ich jetzt 22 Jahre später sagen würdest oder möchtest?
Was ich meinem 20-jährigen Ich sagen würde, sei mutiger und sei schneller bereit zu scheitern und vor allem sage Ja zu allem. Mhm. Ja.
Ja.
Denn tatsächlich ist das so eines der Hauptbremsen in meinem persönlichen Leben gewesen, zu denken, es reicht nicht, was ich mache. Und es muss perfekt sein. Und das ist absoluter Bullshit.
Ja. Na, und das finde ich, hast du doch jetzt ganz schön perfektioniert. Also ich glaube, innerhalb von 30 Stunden hattest du ja zu dieser Folge gesagt und zu der Aufnahme. Ne?
Das stimmt, ja.
Ja, da habe ich mich so gefreut.
Ja, ich mich also, auch.
Vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und für den Einblick. Und ich fand es einfach nur mega spannend.
Vielen Dank für deine Lebenszeit. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Lebenszeit, ja. Vielen Dank, dass du deine Zeit hier zum Ostermontag, hier zur Auferstehung eingesetzt hast.
Passend zum Thema.
Ja.
Ihr Lieben, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet genauso viel mitnehmen wie wir. Nach der Aufnahme haben Miriam und ich überlegt, dass wir euch ganz gerne ein kleines Geschenk machen möchten. Und zwar könnt ihr ein anderthalbstündiges Beratungsgespräch mit Miriam gewinnen. Was ihr dafür machen dürft, könnt ihr unserem Instagram-Kanal entnehmen. Also hüpft da einfach mal rüber. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet sie super gerne mit 5 Sternen. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
Wir alle sind Gesundheitswesen.